Ja, ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen an diesem wunderbaren Tag. Ich muss bekennen, dass jedes Mal, wenn Sonja und ich von Lotstetten hierher fahren, wir immer wieder überrascht sind und erfreut sind von dieser wunderbaren Natur, von diesem Grün, das man eigentlich bei uns in Uruguay nicht so sieht. Also es ist wirklich so, dass Europa oder Deutschland und die Schweiz gesegnet sind, wenn ich das mal vergleiche, zu Argentinien oder auch zu Uruguay. Nur das vorneweg. Bevor wir aber auf das Wort eingehen, möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt zusammen sein dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach unsere Herzen öffnest und alles hinwegnimmst, was störend ist, damit wir wirklich dein Wort vernehmen können, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Ja, und dann sehen Sie auch hier der PowerPoint. Das soll ein wenig eine Hilfe sein. So können Sie meine Botschaft ein wenig begleiten und sehen, wo wir sind. Unter dem Thema prophetische Perspektiven, das wir uns für heute Morgen gestellt haben, wollen wir Folgendes bedenken. Wir sind Zeugen von Ereignissen unserer Zeit. Kleinere oder größere, solche, die fast unbemerkt an uns vorbeigehen, und solche, von denen die ganze Welt spricht. Aber nicht immer können wir sofort Schlüsse daraus ziehen oder prophetische Perspektiven entdecken. Oft im ersten Moment gar keine. Auch in unserem persönlichen Leben ist es so. Wir können oft nicht anhand der Bibel die kleinen oder auch die einschneidenden Ereignisse unseres Lebens einordnen. Die Zeit lehrt uns manches erkennen, aber nicht immer. Und es gibt Ereignisse, auf die wir keine Antwort bekommen. Heute Morgen wollen wir uns unter dem Thema prophetische Perspektiven uns mit dem Buch Esther befassen. Denn wir lesen ja von den Ereignissen, die sich im Persischen Reich abgespielt haben und uns auf erstaunliche Weise aufzeigen, dass eben hinter den Ereignissen in der Weltgeschichte ein souveräner Gott steht, der die Fäden in seinen Händen hat, damit das geschieht, was er will. Auch im persönlichen Leben von Esther Mordechai. Obwohl gerade im Buch Esther der Name Gottes nicht genannt wird. Es heißt ja auch nicht umsonst in Daniel 2,21, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er ändert Zeit und Zeitpunkte, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Also hinter diesem Vers sehen wir den Allmächtigen, der hinter der ganzen Weltgeschichte steht. Auch wenn wir dies nicht immer sehen oder erkennen können. Nun, ich gehe davon aus, dass wir ja alle die Geschichte von Esther kennen. Ich denke, also wahrscheinlich alle. Und deswegen möchte ich nur kurz zwei Ereignisse in Erinnerung rufen. Wir werden später sehen, wie wichtig sie sind. Und auf ein drittes Ereignis werden wir dann mehr eingehen. Also, das erste Ereignis war das Fest von Ahasverus. Und in Esther 1,1 heißt es, und es geschah in den Tagen des Ahasverus, desselben Ahasverus, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. Und dann Esther 1,3, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien die edlen Obersten seiner Provinz vor ihm waren. Also, es geht hier um ein gewaltiges Fest. König Ahasverus prahlt mit seinem ganzen Reichtum und veranstaltete ein Festmahl. Und während 6 Monate stellt der König seine Pracht dar. Und wahrscheinlich plante er in dieser Zeit die Invasion Griechenlands. Sie wurde dann im Jahre 480 vor Christus ausgeführt. Und zum Abschluss, gab es ein 7-tägiges Trinkfest für das ganze Volk in Susan. Und dann am Ende dieses Festes kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall und die Königin Vasti wurde durch Esther ersetzt. Esther wurde Königin und von ihr heißt es dann, und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen. Eine andere Übersetzung sagt, sie erlangte Gunst. Schon hier sehen wir, dass Esther durch ihre Charaktereigenschaften die Herzen ihrer Umgebung gewann. Das war das erste Ereignis. Das zweite Ereignis, das ging hier um einen Komplott. Und auch auf diese Verse möchte ich kurz eingehen. Da heißt es Esther 2,22, das war Mordechai kund und er sagte Esther, Königin Esther. Und Esther sagte es dem König in Mordechais Namen. Und dann Vers 23, und da man nachforschte, ward's gefunden und sie wurden beide am Bäume gehängt und es war geschrieben in die Chronik vor dem König. Diese zwei Verse sprechen von der Aufdeckung einer Verschwörung durch Mordechai. Zwei Kämmerer wollten den König ermorden, aber durch Mordechais Handeln wurde der Plan vereitelt. Und dieses Ereignis wurde dann in die Chronik des Königs eingetragen. Und das war das zweite Ereignis, das noch wichtig werden sollte in der Geschichte der Juden im Persischen Reich. Und vergessen wir dabei nicht, dass wenn wir diese beiden Ereignisse getrennt betrachten würden, wir die Wichtigkeit dieser Ereignisse gar nicht sehen würden. Aber wenn wir nun das ganze Buch Esther lesen, erkennen wir, wie jedes Detail wichtig war, damit Gottes Plan zur Ausführung kam. Und so geht es uns öfters. Manche Ereignisse, getrennt betrachtet, geben keinen Sinn. Aber Gott sieht jedes Detail und benutzt es, um an sein Ziel zu kommen. Jetzt kommen wir zum dritten Ereignis. Und hier heißt es in Esther 3,1, nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasverus Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, zur höheren Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und auf dieses Ereignis wollen wir jetzt ein wenig mehr eingehen. Es geht nämlich hier um einen Mann, der zur zweiten Autorität des Persischen Reiches erhoben wurde und der jüdischen Bevölkerung im Persischen Reich noch sehr gefährlich werden sollte. Es war Haman, der Sohn Hammedatas, den Agagiter. Und die Position, die Haman bekam, hatte Konsequenzen. Und die Konsequenzen waren drastisch. Ja. Was lesen wir, was dann geschah? Da heißt es nämlich, und alle Knechte des Königs, die am Tore des Königs waren, beugten sich oder knieten nieder und warfen sich nieder vor Haman, denn also hatte der König seinetwegen geboten. Aber Mordechai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Nun, als Repräsentant des Königs wurde die Verehrung auf Haman ausgeweitet. Es kann sein, dass Haman sogar das Bild eines Götzen auf seinem Mantel trug. Nur Mordechai verneigte sich nicht, denn als Jude konnte er niemand anbeten außer Gott allein. Als schlussendlich Haman entdeckte, dass Mordechai ein Jude ist, da wurde sein Hass in seinem Herzen wach. Denn Amalek war immer ein bitterer Feind Israels und Haman stammte als Agagiter von ihnen ab. Und die Konsequenz von seiner inneren Geisteshaltung ließ nicht lange auf sich warten. Denn was lesen wir in Esther 3,6? Hier wird seine innere Geisteshaltung offenbar. Da heißt es, doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasverus, das Volk Mordechais zu vernichten. Also fasste Haman den Entschluss, die Juden zu vernichten. Es war ihm zu wenig, nur Hand an Mordechai anzulegen. Die Frage ist ja, war Haman der Einzige, der dies tun wollte? Nun, vor ihm war es Kain, der seinen Bruder ermordete. Aus dieser Linie kam Amalek, die erbitterten Feinde Israels. Auch sie wollten Israel vernichten. Pharao in seiner Verblendung wollte es ebenso tun. Und vergessen wir nicht, dass der erste Jude, den Haman umbringen wollte, Mordechai war. Und für ihn ließ er einen Galgen errichten, um ihn zu hängen. Wir haben hier dieses Geschehen, Esther 5,14, Sie können es hier lesen, wie seine Frau und seine Freunde ihm den Ratschlag gaben, einen Galgen zu bauen, um so Mordechai daran zu hängen. Und es heißt dann hier, das gefiel Haman gut und er ließ den Holzstamm zubereiten. Über 2000 Jahre später, im 20. Jahrhundert, wurde die Menschheit mit einem Mann konfrontiert, der genauso wie Haman die Juden vernichten wollte. Es war Hitler und er sagte Folgendes, und jetzt müssen Sie einmal gut zuhören. Er sagte Folgendes, bevor er an die Macht kam, wenn ich einmal wirklich an der Macht bin, dann wird die Vernichtung der Juden meine erste und wichtigste Aufgabe sein. Sobald ich die Macht dazu habe, werde ich zum Beispiel in München auf dem Marienplatz Galgen neben Galgen aufstellen. Dann werden Juden gehängt, einer wie der andere. Ich könnte jetzt da noch fortfahren, aber dieses Zitat ist zu dunkel, als dass ich das Ihnen zumuten möchte. Aber wer stand hinter diesen beiden Männern? Es war Satan, der immer wieder versuchte, Israel als Träger der messianischen Verheißungen zu vernichten. Haman wollte Mordechai hängen, Hitler genauso. Später, als Israel wieder ein Staat war, da waren es die arabischen Führer, die den Staat Israel von der Landkarte ausradieren wollten. Unter der Führung des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser wurde in den Medien verkündigt, im Mai 1967, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Die Devise lautet, dass die Juden ins Meer getrieben werden sollten. Und keiner hat Zweifel, dass wenn es ihnen gelungen wäre, sie hätten es getan. Aber Gott war eben mit Israel. Und einer der schlimmsten Antisemiten lebt ja heute noch in unserer Zeit. Der Ex-Präsident vom Iran, es ist Ahmadinejad. Und er sagte Folgendes in aller Öffentlichkeit, Israel wird beseitigt werden. Und er zitiert dann weiter, er sagt weiter, in einer Phase der Geschichte stellen sie eine minimale Störung dar, die ins Bild kommt und dann beseitigt wird. Dies ist seine Meinung, ja. Wer aber die Bibel liest, weiß, dass es eben nicht so ist. Er wird eine minimale Störung sein, die ins Bild kommt und wieder vergeht, aber nicht Israel. Und noch einen Judenhasser möchte ich erwähnen. Es ist Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Und er bezeichnet Israel als ein Krebsgeschwür, das vernichtet werden müsse. Und er sagt, Israel sei die größte Bedrohung der Region. Eine Bedrohung, mit der man nicht leben könne. Und daher sei es das Ziel der arabischen und islamischen Nation, Israels Existenz zu vernichten. Klare Worte. Das ist die islamische Welt. Und so könnten wir fortfahren. Der Hass gegen das jüdische Volk geht wie ein roter Faden durch die ganze Weltgeschichte bis in unsere Tage. Als Haman seine Pläne für die Vernichtung der Juden im Persischen Reich nun fertig geschmiedet hatte, begibt er sich zum König, um seine Pläne umzusetzen. Und Sie müssen sich einmal vorstellen, die Wahrheiten, die Haman präsentiert, sind sehr gefährlich, sogar teuflisch, denn das, was er sagte, war ja zum Teil wahr. Wir wollen einmal diesen Vers lesen, hier in Esther 3,8. Und Haman sprach zum König Ahasverus, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern, in allen Provinzen deines Königreiches. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker, und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, so dass es dem König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen. Ja, hat er da Unrecht gehabt? Ich meine, Israel war ja um seine Sünde willen unter alle Völker zerstreut. Und das Alte Testament mit den Geboten, die Gott Israel gab, war ja anders als die Gebote aller Völker. Obwohl gerade die 10 Gebote sogar ein Segen für andere Völker mit einschloss, wenn sie sich daran hielten. Nun, Haman verkehrt die Wahrheit und sagt, dass das Gesetz der Juden, das ja von Gott gegeben war, eine Gefahr ist für den König. Mit anderen Worten, die Juden sind immer die Schuldigen. Und bis heute werden wir damit konfrontiert. Ich möchte hier Folgendes zitieren: Juden, die Sündenböcke. Juden waren über Jahrhunderte das Feindbild Nummer eins. Und das ist ja heute noch so, ja. Für Seuchen oder Katastrophen, die über die Menschen hereinbrachen, konnte es nur einen Schuldigen geben. Beim Ausbruch der Pest im 14. Jahrhundert bekamen die Juden den ganzen Hass ihrer nichtjüdischen Bürger zu spüren. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie die Brunnen vergiftet hätten und die Seuche so habe ausbrechen können. Unter Folter wurden von den einzelnen Juden Geständnisse erpresst, die deren verbrecherische Taten beweisen sollten. Es hat sich nichts verändert bis auf den heutigen Tag. Der Antisemitismus heute ist in der Substanz der gleiche, wie wir ihn bei Haman sehen. Und genauso wie bei Haman die Wahrheit über das jüdische Volk verdreht wurde, genauso macht es heute die internationale Presse mit Israel. Also, wir haben hier nichts Neues. Natürlich wusste Haman, dass die Ausrottung eines Volkes auch mit finanziellen Einbußen einhergeht. Und darum machte er den folgenden Vorschlag. Er sagt in Esther 3,9: Wenn es dem König gefällt, so werde ich ein Schreiben erlassen, dass man sie umbringen soll. Dann will ich 10.000 Talente Silber abwiegen in die Hände der Schatzmeister, damit man es in die Schatzkammern des Königs bringe. Er bietet also umgerechnet ungefähr 20 Millionen Dollar für die Abschlachtung eines Volkes. Und man kann annehmen, dass er dieses Gold oder dieses Geld durch die Beschlagnahmung der jüdischen Besitztümer einbeziehen wollte. Nichts Neues unter der Sonne. Und der König hat es nicht einmal interessiert, wer eigentlich dieses Volk war. Esther 3,10. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, den Agagiter, dem Feind der Juden. Und Esther 3,11. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir geschenkt und das Volk dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Also der König gibt Haman seinen Ring. So war Haman mit höchster Autorität ausgerüstet. Kaltblütig oder unwissend überliefert also König Ahasverus ein ihm unbekanntes Volk in die Hände ihres schrecklichen Feindes Haman. Und was wir hier sehen, ist eine Illustration auf den Antichristen, der kommenden Mensch der Sünde. Dieser künftige Herrscher wird wie Haman ein Feind der Juden sein. Haman wollte angebetet und verehrt werden. Der Mensch der Sünde wird göttliche Verehrung für sich fordern und mit Hilfe Satans versuchen, die Juden zu vernichten. Nur der Antichrist wird schlauer sein als Haman. Er wird ihn in seiner politischen Macht übertreffen und diese dazu benutzen, eine Weltherrschaft aufzurichten mit dem Ziel, das Volk Israel auszulöschen. Und Mordechai dagegen ist das Bild für all die Juden, die in der großen Drangsal ihre Knie nicht beugen werden vor dem Antichristen. Und hier geht es um den jüdischen Überrest und auch um die 144.000 Versiegelten in der Zeit der großen Trübsal. Sie werden ihre Knie wie Mordechai nicht vor dem Antichrist beugen. Das Resultat der Unterredung zwischen Haman und König Ahasverus war natürlich für die jüdische Bevölkerung katastrophal. Wir lesen das in Esther 3,13. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen, erschlagen und umbringen solle, junge, alte und Kinder und Frauen. An einem Tag, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, dass man zugleich ihren Besitz rauben dürfe. Also hier lesen wir, dass allen die Vernichtung drohte. In einer anderen Übersetzung heißt es, vom Knaben bis zum Greis. Und das erinnert uns sehr stark an den Holocaust unter Hitler, dessen Handlungen unter Gottes Zulassung weitergingen als bei Haman. Nun, vor diesem Panorama, vor diesem Heranrücken dieser Katastrophe, zerriss Mordechai seine Kleider. Die Königin Esther wurde sich der Gefahr bewusst, in welcher sich ihr Volk befand. Aber sie konnte nicht einfach zum König gehen, um Hilfe zu bitten, denn unaufgefordert sich dem König zu nähern, bedeutete die Todesstrafe, außer es würde ihr das goldene Zepter entgegengestreckt werden. Mordechai, der Esther liebte wie seine eigene Tochter, verlangte nun, dass sie ihr Leben für ihr Volk in die Waagschale werfen soll. Und die Reaktion von Esther war klar und deutlich. Esther 4,16, das lesen wir, so gehe hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht und esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist, komme ich um. Ja. Da denken wir auch an Jesus, der sagte, derjenige, der das Leben behalten will, wird es verlieren, und wer es verliert, wird es behalten. Und das war bei Esther so. Sie riefen in ihrer Not zu Gott, das drückt dieses Fasten aus, ja? Und welch eine Not und Angst und Anfechtung mögen die Juden in diesen Tagen ausgestanden haben, als ihnen bewusst wurde, was ihnen drohte. Und diese Situation, in der sich die Juden befanden, erinnert uns natürlich daran, wie es einmal sein wird, wenn am Ende oder während der großen Trübsal das jüdische Volk noch einmal in die größte Not ihrer Geschichte kommen wird, weil der Antichrist sie vernichten will. Und die Bibel nennt das die Angst Jakobs. Jeremia 30,7 spricht von diesem Tag, von diesem Ereignis, von dieser Zeit. Weh, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich. Und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob. Aber er wird aus ihr errettet werden. Es wird eine schreckliche Zeit sein. Ähnlich wie die Situation, dass sich die Juden zur Zeit Esthers und Mordechais im Persischen Reich befanden. Aber im Gegensatz zur Offenbarung, wo Jesus Christus direkt eingreifen wird, durch sein zweites Kommen, wird das Eingreifen Gottes im Buche Esther nicht direkt genannt werden. Wir sehen, dass Gott unsichtbar eingreift. Er greift indirekt ein, indem er dem König Schlaflosigkeit verordnet. Durch das Lesen der Bücher wird er an die Tat Mordechais bei der Aufdeckung der Verschwörung erinnert. Und dies hat zur Folge, dass Mordechai erhöht wurde. Und das Unglaubliche ist, dass Haman, sein Widersacher, ihn als Retter des Königs dem Volk präsentieren musste. Und dies war für Haman eine tiefe persönliche Demütigung, und ihm musste klar geworden sein, dass Mordechai für ihn nun unantastbar geworden war. Und dies war die Wende der Verschwörung gegen die Juden. Und genauso wird dies der Antichrist bzw. Satan in der Zukunft erfahren, dass das jüdische Volk nicht vernichtet werden kann. Und nach dieser Wende folgte diese entscheidende Unterhaltung zwischen Esther und dem König. Alles kam ans Licht. Die Verschwörung von Haman brach zusammen, und er und seine Söhne wurden hingerichtet, und die Juden im Persischen Reich wurden gerettet. Und wie hat sich in kurzer Zeit alles verändert? Noch lagen sie in Sack und Asche und hatten gefastet, aber unter dem Eingreifen Gottes wurde alles anders. Mordechai verließ den Palast mit einem königlichen Gewande, und die Besitztümer Hamans wurden ihm übergeben. Und diese Ereignisse sind auch Vorschatten auf das, was noch kommen wird, wenn die Zeit der Nationen zu Ende ist und Jesus Christus für sein Volk kommen wird. Dann wird Israel die großen Segnungen des Friedensreiches genießen können. In Jesaja 60,5 wird dieses Ereignis beschrieben, diese Zeit, da heißt es, wenn du das alles siehst, wie das alles sich nun erfüllt hat, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt werden. Der Reichtum der Völker, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Das wiederhergestellte Israel wird dann nicht mehr der Schwanz sein, sondern das Haupt der Nationen. Und noch einmal durfte Esther einen Sieg erleben. Obwohl der König das erste Dekret, das Haman zur Vernichtung der Juden nicht rückgängig machen konnte, konnte er durchaus einen gegenteiligen Erlass verfügen. Und Mordechai ging ans Werk, einen solchen Erlass mit der Genehmigung des Königs zu erwirken. Die Juden bekamen die Möglichkeit, sich zu verteidigen und besiegten ihre Gegner. Und am 14. Tag des Monats Adar, das war ein Februar, ruhten sie und feierten ein Fest der Freude. Genauso auch die Juden in Susa. Und dies ist der Ursprung des Purimfestes, das die Juden bis auf den heutigen Tag feiern, in Erinnerung an die große Errettung und an die wunderbare Geschichte von Esther und Mordechai. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir sehen, wie Gott als souveräner Herrscher unsichtbar eingegriffen hatte und alles zum Guten gewendet hatte. Ich möchte nochmals zwei Punkte hervorheben. Erstens, Gottes Handeln in der Geschichte Israel und mit uns. Obwohl Gottes Name in diesem Buch nicht genannt wird und auch nicht ein direktes Eingreifen Gottes erwähnt wird, können wir dennoch die Souveränität Gottes ganz klar erkennen. Seine Allmacht, seine fürsorgliche Liebe für sein Volk. Er benutzt ein heidnisches Fest, um künftige Ereignisse einzuleiten. Er nimmt eine Königin weg und setzt eine andere an ihre Stelle, an ihren Platz. Gott lässt einen König seinen Schlaf nicht finden, um die Machenschaften der Feinde des jüdischen Volkes aufzudecken. Als der allmächtige Gott hält er die Fäden der Geschichte in seinen Händen. Und dasselbe geschieht im Leben seiner Kinder. Er hält die Fäden unseres Lebens in seiner Hand. Auch wenn wir nichts sehen, auch wenn wir nichts spüren, nichts entgleitet ihm. Er hat die Kontrolle. Und da denken wir unwillkürlich auch an die Psalmworte, die er Samuel einleitend gelesen hat. Psalm 33, 11. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Gottes Handeln ist souverän in der Weltgeschichte und in der Heilsgeschichte und wie auch in unserem persönlichen Leben. Seine Liebe zu jedem Menschen sehen wir auf Golgatha und es liegt an der persönlichen Entscheidung eines jeden von uns, sie für sein Leben in Anspruch zu nehmen. Nichts entgeht seinen Beobachtungen. Das bedeutet, dass wir Gott vertrauen dürfen, denn er führt uns. Und sein Wort sagt, dass kein Haar von unserem Haupte fällt ohne seinen Willen. Und darum müssen wir uns nicht sorgen. Und selbst in schwierigen Situationen unseres Lebens, wo unser Glaube sehr geprüft wird und wir Gottes Wege nicht verstehen, gilt es trotzdem, dem Herrn zu vertrauen. Denn wie oft haben wir im Nachhinein erkannt, dass solche Wege eben Segenswege sind oder waren. Das Zweite, das ich anschneiden möchte, ist das Beispiel von Esther und Mordechai in ihrer Beziehung zu Gott. Bei ihnen können wir nämlich feststellen, dass sie in ihren Handlungen geradlinig geblieben sind. Zum Beispiel Mordechai verneigte sich nicht vor Haman, er blieb seinem jüdischen Glauben treu, denn er wusste um das Gebot Gottes, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, 3. Und Esther war bereit, ihr Leben in die Waagschale zu werfen, um ihr Volk zu retten. Und dies erinnert uns sehr, sehr stark, auch was Paulus sagt in Römer 12, 2. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir können auch sagen, nicht gleichförmig werden und uns auch nicht von dieser Welt den Stempel aufdrücken lassen. Wir sind zwar in dieser Welt, aber geistlich gesehen nicht von dieser Welt. Das heißt, wir sollten nicht das Denkmuster und den Lebensstil dieser Welt annehmen und dadurch blind werden für die klaren Aussagen und Werte der Bibel. Und das Vorbild von Esther und Mordechai soll uns einen Anstoß geben, unser Leben selbst zu überprüfen. Denn erstens die Frage, ist die Bibel wirklich der Maßstab unseres Lebens für unseren Alltag und leben wir danach? Zweitens, haben wir das Verlangen, Gottes Wille zu tun? Und drittens, suchen wir in der Heiligung zu leben? Das sind Fragen, die wir klar vor dem Herrn beantworten müssen. Mordechai und Esther gingen ihren Weg ohne Kompromisse. Sind auch wir bereit dazu? Kommen wir jetzt zum Schluss. Zu unserem Thema prophetische Perspektiven im Buche Esther möchte ich das Gesagte in 5 Punkten nochmals kurz zusammenfassen. Erstens, was den Feinden der Juden in Susa und den Provinzen im Persischen Reich geschah, sie kamen alle um, wird das Los aller Feinde des jüdischen Volkes sein. Bis auf den heutigen Tag besteht noch das jüdische Volk, aber seine Feinde sind untergegangen. Und dies wird auch in Zukunft so sein. Zweitens, die Ereignisse in diesem Buch geben uns einen Ausblick auf die letzte große Auseinandersetzung zwischen dem Antichristen und Israel in der Schlacht von Harmagedon. Der Antichrist wird Israel vernichten wollen und es wird ihm nicht gelingen, er wird vernichtet werden. Genauso wie Haman nicht zum Ziel kam und schlussendlich umkam. Drittens, die Errettung der Juden im Persischen Reich ist ein Hinweis auf die letzte große Errettung, die Israel ja noch bevorsteht und die Jesus Christus selber ausführen wird, wenn er kommt als König, um sein Friedensreich aufzurichten. Und da heißt es so wunderbar in Jesaja 45, 17, Israel aber wird durch den Herrn errettet mit einer ewigen Errettung. Ihr sollt nicht beschämt werden, noch zustanden werden in alle Ewigkeiten. Hier sehen wir, wie Gott mit der Geschichte Israels zu Ende kommen wird. Und wir haben das große Vorrecht, eigentlich Mitzeugen zu sein in unseren Tagen, wie dies vollzogen wird. Und deswegen können wir auch die Entrückung jeden Moment erwarten. Viertens, die andere große Lektion dieses Buches ist, dass der Herr in der Weltgeschichte und auch in unserem Leben nie die Kontrolle verliert. Auch wenn wir nichts erkennen können, wenn wir meinen, dass der Herr unsere Not nicht sieht, wenn wir meinen, wir sind alleine, er hat die Kontrolle und wird zu seiner Zeit eingreifen. Er ist daran an unserer Seite. Er sieht uns jeden Tag. Und er hat auch die Details in unserem Leben in seinen Händen. Er tut die Fäden spannen und hält sie fest. Das ist eine wichtige Lektion. Nicht nur bei Israel, sondern auch in unserem Leben. Und fünftens, da komme ich zum Schluss, wie bei der Königin Esther gibt es auch in unserem geistlichen Leben keinen Durchbruch, wenn wir nicht bereit sind zur ganzen Hingabe. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Esther mit ihrem Leben eigentlich abgeschlossen hatte. Sie musste gewusst haben, also wenn das nicht funktioniert, wenn dieses Zepter nicht ausgestreckt wird, dann ist mein Leben dahin. Sie hatte eine ganze Hingabe. Und wenn wir nicht bereit sind zur ganzen Hingabe, dann erleben wir auch nicht diesen ganzen Segen, den Gott geben will. Wir müssen bereit sein, die Steine aus unserem Weg zu räumen, die den geistlichen Segen in unserem Leben unterbinden. Und wenn wir das bereit sind, dann werden wir wieder mit dem Herrn neue Schritte gehen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du durch dein Wort einfach zu uns redest und dass du willst, dass wir wieder neuen Mut fassen, dass wir nicht verzweifeln, sondern dass wir sehen, dass du in allen Details in unserem Leben gegenwärtig bist. Und dass du die Einzelheit in unserem Leben sogar führst und leitest und an unserer Seite stehst. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns auch heute Morgen den Mut gibst und die Gnade gibst, neu mit dir wieder Schritte zu wagen. Zu wissen, dass du uns nicht verlässt, auch wenn wir nichts fühlen, dass du da bist und zu deiner Zeit in unserem Leben eingreifst. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.